Breitband Besprechung.
Der Medienstar der letzten Jahre, das Web 2.0, ist in der Krise. Blogs taugen nicht zur relevanten Gegenöffentlichkeit. Soziale Netzwerke werden von vielen nur noch als Profilsammelstellen betrachtet. User-generated Content, einst der Generalschlüssel für neue Geschäftsmodelle, ist mittlerweile zum Kulturfeind Nummer 1 verkommen. Der niederländische Medientheoretiker Gerd Lowink setzt sich kritisch mit Blogs und Co. auseinander. Mit meinem Kollegen Markus Heidmeier habe ich vor der Sendung über Gerd Lowinks neues Buch Zero Comments gesprochen.
Das Ganze ist eher eine Art Aufsatz- und Essaysammlung. Man kann aus diesen Aufsätzen ganz verschiedene Thesen rausholen. Es geht ja auch teilweise um abseitige Themen wie digitales Bauen in den Niederlanden, Netzwerkkulturen in Indien. Aber zentral sind eben zwei große Kapitel. Einmal die Einleitung mit dem etwas ironisch gemeinten Titel Stolz und Ehre des Web 2.0 und dann das Folgekapitel Blogging, der nihilistische Impuls. Das sind die beiden zentralen Kapitel. Das ist quasi die DNA, aus denen er alles ableitet, was dann die Folgekapitel angeht. Man kann das vielleicht in zwei, drei Thesen kondensieren, was er sagt. Einmal sagt er, das Web 2.0 hat es nicht geschafft, ein ökonomisches Modell hervorzubringen, was wirklich tragfähig ist, was auch für Nutzer und für Open-Source-Projekte wirklich tragfähig ist. Dann das Zweite, was er sagt, ist, dass die Blogs es trotz des ganzen Getöses der letzten Jahre nicht geschafft haben, zu einer wirklich substanziellen Gegenöffentlichkeit zu werden. Und vielleicht drittens noch, dass bei aller Euphorie bezüglich der Demokratisierung der Kommunikationsmittel man nicht vergessen darf, dass es eine ganze Menge Schattenseiten gibt. Stichwort Hetze, Propaganda, gibt es ja einige Beispiele. Das sind so die zentralen Thesen, um die es geht.
Ja, vielleicht können wir da mal ein bisschen näher drauf eingehen auch. Also die drei Hauptthesen, haben Sie gesagt, es ging los mit der ökonomischen Tragfähigkeit, die man nicht erreicht hat. Sagt er dann auch, warum es nicht geht, woran es gelegen hat?
Nein, er sagt, es gibt seitdem das Web 2.0 euphorisch gefeiert wird, gibt es so eine kostenlose Ideologie. Alles, was frei ist, ist gut im Netz. Alles, was kostenpflichtig ist, ist problematisch. Und er stellt die Frage, ob das nicht eine große Illusion ist. Denn auf der einen Seite haben wir viele kostenlose Angebote, Stichwort Google-Applikation, Stichwort Networks, in die wir rein können, kostenfrei, MySpace oder Facebook. Und deren Ziel ist es ja nicht, wie bei einer NGO zum Beispiel, die Menschen mit einer Internetgrundversorgung auszustatten, sondern das Ziel ist ja eigentlich, möglichst viele Inhalte zu generieren, damit die Menschen da hinkommen, damit dann dort vor Ort diese Menschen, die da sind, die ihre Profile hinterlassen, wie elektronische Spuren, denen zum Beispiel viel Werbung oder Klingeltöne anzudrehen. Auf der anderen Seite sagt er, wir haben eine kostenlose Kultur, was diese ganzen Open-Source-Projekte angeht. Das findet er sehr gut, sehr wichtig. Er stellt nur die Frage, soll man dieses Modell jetzt übertragen auf eine Netzwirtschaft oder auf volkswirtschaftliche Kontexte. Und da macht er ein ganz großes Fragezeichen. Er sagt, wie soll das denn eigentlich gehen? Wo kommt denn der Mehrwert her und wie wird er dann irgendwann mal abgeschöpft? Das ist ja außerordentlich problematisch.
Aber er hat auch keine Antworten darauf, wie es gehen
könnte. Er stellt die richtige Frage. Er geht ganz anders als Andrew Keen beispielsweise, sehr analytisch daran, überhaupt nicht polemisch. Er hat hier und da so einen Gestus des Dissidenten auch, aber bei Weitem nicht so wie der große Antichrist des Internets, was ja Andrew Keen gerne macht. So geht er gar nicht vor. Aber die Antwort bleibt er letztlich schuldig. Er sagt, wir müssen jetzt gemeinsam starten, eine neue Internetkultur zu entwickeln gemeinsam. Und das ist der große Unterschied zum Beispiel zu Andrew Keen, der mit der Stunde der Stümper ja ziemlich Furore macht gerade.
Und in der Diskussion, im ganzen Diskurs, wo steht er denn? Da gibt es denn überhaupt Leute, die eine Antwort haben im Moment?
Ich glaube, ihm geht es vielmehr darum, so einen Reflexionsprozess zu starten, zu sagen, lasst uns mal die Euphorie ein bisschen bremsen, ja? Stichwort Kostenlos-Ideologie, das alles mal ein bisschen zurückfahren und untersuchen, was passiert eigentlich wirklich, Stichwort Blogs. Er sieht natürlich schon, dass Blogs einen extremen Effekt hatten in den letzten Jahren, dass sich extrem viel verändert hat. Er beschreibt den Vorgang aber so, dass er sagt, natürlich haben die Millionen Blogs, die etabliert worden sind, dafür gesorgt, dass die Massenmedien erodieren. Aber sie haben keine Gegenöffentlichkeit erzeugt, die die Massenmedien an den Stellen, wo sie stehen, ablösen. Es ist nicht so, dass jetzt die Nachrichten über die Blogs konsumiert wurden, sondern eher der Wert der Nachricht als solcher, der ist erodiert. Er sagt, dass Universum der Blogger ist so ein riesiges Universum der Millionen Meinungen, was in sich zurückgekrümmt ist. Die suchen nicht mehr nach der Nachricht und der Wahrheit, sondern das Geplauder ist zum Wert geworden. Und das ist das, was er mit nihilistischer Impuls beschreibt. Also er ist eher in so einer beschreibenden Rolle, als in einer Rolle, wo er Position bezieht. Er sagt nicht in diesen alten antagonistischen Konflikten, ich bin pro oder contra. Er sagt, diese antagonistischen Konflikte, die aufrechterhalten werden, Journalismus versus Blogger, kostenfrei versus kostenpflichtig, das sind Nebelkerzen, die geworfen werden, die eigentlich nur verschleiern sollen, dass wir es mit einem sehr komplexen Kontext zu tun haben, in dem wir nach neuen Antworten suchen müssen.
Das heißt, man darf der Versuchung nicht erliegen, im Prinzip die althergebrachten Modelle, die wir kennen, sowohl wirtschaftlich als auch im journalistischen, pluralistischen Meinungsbild zu übertragen auf dieses Ding, Internet, das ist was ganz Neues. Niemand weiß, wie es richtig funktioniert. Ist das so ein bisschen die Quintessenz des Buchs?
Teils, teils. Also er sagt, natürlich können wir die alten Muster nicht übertragen, diese alten antagonistischen Konflikte können wir da nicht weiterführen. Das sind Ablenkungsmanöver. Er sagt aber auch, dass wir es eigentlich weiterhin mit Strukturen zu tun haben, die auch eine gewisse Verwandtschaft zu dem davor haben. Also er ist auch ein bisschen ambivalent. Wir haben weiterhin große Machtzentren. Wir haben eine Ideologie im Netz, alles ist kostenfrei, Demokratisierung der Kommunikationsmittel. In Wahrheit haben wir aber beispielsweise große Zentren wie Google. Ja, große Firmen, die bestrebt sind, letztlich diese riesige dezentrale Struktur wieder zu zentralisieren. Und davor warnt er natürlich ganz ausführlich.
Okay. Zero Comments, das Buch von Gerd Loving. Markus Heidmeier, Sie haben es gelesen. Sie sagten eingangs des Gesprächs, das sei eine riesige Sammlung von Aufsätzen und Essays. Ist das denn überhaupt lesbar? Können Sie es empfehlen?
Es ist sehr gut lesbar sogar. Er hat einen immer wieder leichten, ironischen Ton. Das macht auch viel Freude, es an vielen Stellen zu lesen. Wie ich schon am Anfang sagte, ist einfach die Qualität der Aufsätze sehr unterschiedlich. Es gibt auch Themen wie neue Medienkunst, etwas abseitiger. Es gibt Themen wie Netzwerkkulturen in Indien, auch etwas abseitiger. Sicherlich interessant, aber die Qualität ist gerade bei den beiden großen Hauptthemen im Eingang des Buchs gut, sehr lesbar. Macht viel Freude.
Markus Heidmeier war das über Zero Comments von Gerd Loving. Das Buch ist bei Transkript erschienen, hat 332 Seiten und kostet 28,80 Euro.